Ja, einige von euch werden schon bereits Ferienplanen für den Sommer. Ein paar Tipps. Aussergewöhnliche Ferien wollen wir ja alle. Die Zeitschrift hat die aussergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten in der Schweiz mal vorgestellt. Und ich denke, das wäre mal etwas ganz Spezielles. Eine Felswand hängen, 100 Meter über dem Abgrund das Bett nur einen Haken befestigen. Absolut freie Sicht. Nicht in die nächste Hauswand. Ich bin überzeugt, wenn wir so übernachten würden, das Erste, was wir machen, was? Das Handy zücken, Selfie ausmachen und dann sofort auf Instagram posten. Denn wer will schon gewöhnliche Ferien machen? An einem stinknormalen Ort. Nein, wir möchten außergewöhnliche Ferien machen, außergewöhnliche Bilder schicken, außergewöhnliche Erlebnisse, möglichst ganz hoch oder ganz tief, phänomenalen Sonnenuntergang, was auch immer. Wir lieben das Außergewöhnliche über alles. Und wir wären so stolz, wenn wir unseren Freunden posten können, jawohl, schau, ha, ich habe außergewöhnlich übernachtet. Nicht in einem ganz normalen Hotelbett. Und schau, das prägt uns. Wir Menschen sind prägt von unserer Gesellschaft. Und die Gesellschaft prägt uns schon längstens. Wir wollen außergewöhnlich sein. Und auch als Christen. Ich habe mal alle Begriffe gesammelt, die christliche Events, christliche Veranstaltungen, christliche Gottesdienste, christliche Studiengänge beworben werden in der Schweiz. Und dabei ist Folgendes herausgekommen. Schau euch die Begriffe mal an. Was fällt auf? Das sind keine gewöhnlichen Wörter. Die Welt verändern. History Maker. Einen Unterschied machen. Ewige Spuren hinterlassen. Mauern durchbrechen. Unglaublich sein und Unglaubliches tun. Das Unmögliche machen. Event der Extraklasse. Erschütternd, bewegend, leidenschaftlich, revolutionär, explosiv, powerful, begeisternd. Jung und wild, frech und beeindruckend. Das ist dann gut, oder? Das ist werbetechnisch ist das ausgefeilt. Das Gegenteil, jetzt lese ich mal überall bei diesen Begriff das Gegenteil rein. Was passiert dann? Dann wird es langweilig. Schwach, alt, zahm, scheuch, blass, unbekannt, alltäglich, herkömmlich, still, bescheiden, traurig, Mittelklasse. Spuren im Sang, die am nächsten Tag schon wieder verwischt sind. Vor Mauern müssen bleiben stehen, man kommt nicht drüber. Wikipedia nicht einmal ein Ziel wert sein. Der Paulus schreibt der Christen Thessalonicher Folgendes. Über die Liebe unter Brüdern und Schwestern aber brauche ich euch nicht zu schreiben. Seid ihr doch selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und ihr tut es ja auch allen gegenüber, die zur Gemeinde gehören, in ganz Makedonien. Das ist nicht wirklich etwas Spannendes. Das ist nicht wirklich phänomenal. Es kommt ja noch schlimmer, und der Paulus schrieb, liebe die zur Gemeinde gehören, eure Geschwister. Es fällt vielen Christen viel lieber, die außerhalb der Gemeinde zu lieben. Aber die ewigen gleichen Stinker in der Gemeinde, das ist so alltäglich, die sieht man jede Woche. Muss ich die lieben? Das ist nicht spektakulär. Paulus sagt weiter, wir reden euch aber zu, liebe Brüder und Schwestern, darin noch verschwenderischer zu werden. Mal bis so weit. Wir reden euch zu, noch verschwenderischer zu werden. Aha, also doch. Jetzt kommt da der Paulus mit Komparativ und Superlativ. Also, noch mehr, noch stärker, noch extremer, noch höher, noch intensiver, noch spektakulärer, noch außergewöhnlicher. Jetzt so verstehen viele Christen Christusnachfolge. Nur ja, nicht gewöhnlich. Das ist ein ganz grosses Tabu. Ganz übel. Ganz schlecht. Unterste Schublade. Das absolutes No-Go. Das ist ungefähr so schlimm, wenn ein alter, weißer Mann in Bermuda-Shorts rumläuft, Sandalen und weiße Socken anhat. Aber in genau die Richtung zieht der Paulus. Verschwenderisch, ja, das bezieht sich auf die Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde. Ich denke, da gibt es immer Luft nach oben. Immer. Und ich denke, dort werden wir nie das Superlativ erreichen. Aber es geht ja weiter, er schreibt hier weiter. Und euer ganzes Streben darauf auszurichten, in Ruhe und Frieden zu leben, das eure zu tun und mit den eigenen Händen zu arbeiten, wie wir es euch geboten haben. Ihr sollt euch vorbildlich verhalten gegenüber denen, die nicht zur Gemeinde gehören und auf niemandem angewiesen sein. Oh weh. Das ist jetzt wirklich nicht ein geistliches Spektakel. Das tönt so gar nicht nach irgendeiner Geisteserfahrung, wo sich Balken und Tilly brechen. Das ist so gewöhnlich. Das tönt nicht nach Hunderten von Bekehrungen. Was sagt der Paulus? Er ermahnt die Christen, ein vorbildliches Leben zu leben in aller Stille und Bescheidenheit, sich um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern, ganz normalen Beruf auszuüben, auf niemanden können müssen, von niemandem können müssen abhängig sein und ganz normales Vorbild sein für die Welt. Das tönt wirklich nicht außergewöhnlich. Im gesamten Brief, wenn ihr den gesamten Brief lest, den Brief an Thessalonicher, dann kommt eines ganz deutlich über den Paulus, ermahnt die Christen in Thessalonicher, ganz normal zu arbeiten. Warum macht er das? Warum muss er die Christen in dieser Stadt vermahnen, normal zu arbeiten? Die allermeisten Ausleger sind sich einig, das hat einen simplen Grund. Die Thessalonicher, die haben erwartet, dass Jesus Christus sehr, sehr bald zurückkommt. Und in dieser Erwartungshaltung sind sie auf Wolke 7 gelebt. Und sie haben eigentlich vergessen, dass sie auch noch auf dieser Erde leben. Ihre täglichen Pflichten total vernachlässigt, total enthusiastisch, euphorisch, schwärmerisch, irgendwo abgehoben. Also die Hoffnung auf die Rückkehr von Jesus Christus hat sie abgehalten, ein ganz normales Leben zu leben. Und der Paulus rief ihnen zu, kommt mal wieder oben runter. Der lebt immer noch in dieser Welt und der hat hier einen Auftrag zu erfüllen. Und in dieser Gefahr, wie Thessalonicher, sind auch wir Christen. Wir, und ist, ich sage jetzt nicht negativ, sondern ich sage nur, wie es ist, wir beamen uns am Sonntagmorgen eine Art wie im Himmel. Wir fühlen uns wunderbar, herrlich, ist auch schön, ist auch gut. Worship, Anbetung, alles wunderbar. Wir beamen uns ein bisschen im Himmel, wir fühlen uns eine Art wie im Himmel. Aber dann kommt leider Gottes immer der Mandy. Ein stinknormaler Alltag. Und dann fragt man sich, was hat jetzt der Mandy mit der Jesus-Nachfolge zu tun? Der Paulus schreibt hier etwas Spannendes. Bin jetzt zu weit hier. Er sagt hier, wir sollen streben nach Ruhe, nach Frieden. Das passt irgendwie nicht. Ein Streber sucht nicht Ruhe. Oder? Das, im Deutschen tut sich das wie ausschließen, die beiden Begriffe Streben und Ruhe. Im Griechischen ist es genau gleich. Im Originaltext. In der griechischen Literatur wird das Wort, das hier benutzt wird, für Streben, benutzt für jemanden, der den Weg nach ganz oben will. Er strebt, oben zu kommen, bekannt zu sein. Er strebt danach, jemand ganz besonderes zu sein, jemand ganz außerordentlich zu sein, ganz erfolgreich zu sein, reich zu sein, berühmt zu sein. Das bedeutet Streben. Also man kann verstehen, der Paulus wird schreiben, strebt nach Ruhm, nach Exzellenz, nach Erfolg, nach Außergewöhnlichem. Das könnte man ja verstehen. Aber streben nach einem stillen Leben? Das ist doch nicht erstrebenswert, oder? Ein stilles Leben, erstrebenswert. Stell dir mal vor, wir würden im SBT, unserer Werbenabteilung würde ich sagen, so machen wir einen neuen Werbespruch. Studiere am SBT. Das ganz gewöhnliche, konventionelle Studium. Fleißig studieren, hart arbeiten, mit bescheidenen Karrierechancen. Meine Werbenabteilung würde sagen, also so geht das nicht, vergiss es, das darfst du nicht. Wir wollen doch schliesslich eine außergewöhnliche Schule sein, an einem außergewöhnlichen Ort, mit exzellenten Lehrern, wo Leute ausbilden, die Geschichte schreiben. Das kommt gut an, das dann besser. Aber gewöhnlich? Bäh. Es geht ja uns als Eltern so, wir begegnen sehr vielen Eltern. Und wenn man den Eltern begegnet, ich glaube, in meinem ganzen Leben noch nie Eltern getroffen, die gesagt haben, unser Sohn ist ganz durchschnittlich. Wir sind zufrieden, wenn er einen ganz normalen Beruf lehrt und später ein stilles und unscheinbares Leben lebt. Dann sind wir wunderglücklich. Das habe ich irgendwie komisch noch nicht. Im Gegenteil, Eltern rühmen ihre Kinder im Himmel, als wären sie die super schlauesten, die super besten. Das ist ja die Lehrer mittlerweile schwer. Die Schüler im Unterricht nicht nachkommen, sie sind Hochbegabte. Also die Söhne und die Töchter sind alles super spitze. Und mit dem Selbstbewusstsein präsentieren sich die Leute hemmungslos auf Instagram, TikTok und all diesen sozialen Medien, als wären sie wirklich Nummer 1 in der Welt. Und zwar in sämtlichen Gebieten. Im Sport, in der Musik, im Wissen, im Können, im Aussehen sowieso. Wo die Königin von Saba, der König Salomo, in Jerusalem besucht hat, hat sie ihm Folgendes gesagt. Weißt du was, lieber Salomo? Mir hat mir nicht einmal die Hälfte erzählt von all dem, was du kannst. Von deiner Macht, von deiner Herrlichkeit, von deiner Weisheit. Nicht die Hälfte hat mir dir erzählt. Arbeitgeber klagen mir heute das pure Gegenteil. Sie sagen, da tauchen die Instagrammer auf. In der Realität natürlich. Und dabei geben müssen ihnen sagen, also du hast 100-mal mehr auftischen, als du wirklich getroffen hast. Zufriedenstellend ist eine Note bei unserem SBT. Das ist 4,5. 4,5 ist zufriedenstellend. Wenn man jetzt das im Wortlaut, das steht dann auch so im Leistungshaus, ist zufriedenstellend, 4,5. Im Normalfall könnte man jetzt davon ausgehen, jemand, der ein 4,5 hat, ist zufrieden, oder? Es ist schon zufriedenstellend. Ich mache aber meistens nicht. Man ist nicht mit zufriedenstellend zufrieden, sondern man will mehr. Ein Streber, hier, Treppe vom Streber, ein Streber will nicht zufriedenstellend, sondern will Exzellenz. Er will top sein. Gut, wenn jemand wirklich fit ist und immer mit easy, ganz einfach, Topnoten macht und er bringt nur zufriedenstellende Noten, dann bekommt er das Problem mit uns Dozenten. Das ist etwas anderes. Aber heute haben wir das Problem, dass alle Streber sind und alle mehr wollen. Zumindest wie so vom äußeren Schein weiss ich. Und eins von diesen Hauptproblemen, ich bin in der akademischen Ausbildung tätig und darum rede ich hier ein bisschen, geht ein bisschen als Nestbeschmutzer, aber das macht gar nichts. Eins, was wir uns mittlerweile definieren darüber, ist Titel haben. Titelverliebtheit. Früher waren das Adelstitel. Den Adelstitel hätte man sich aber auch durch eine schlaue Heirat zueignen. Das ist mit akademischen Titeln nicht möglich. Aber Adelstitel hat man auch kaufen. Das ist mit akademischen Titeln heute wieder möglich. Wo früher im Studium eigentlich der Auftrag, das Interesse am Fachwissen da war und das eigentlich getrieben hat, ist es heute die erste Frage, wenn ich habe immer jedes Mal ein Buch, wenn ein Bewerber hat und er fragt mich zuerst, und welchen Titel habe ich denn nach dem Abschluss? Ich traue es nicht gerade zu sagen, ich wollte die Leute nicht gerade vor den Kopf stoßen, aber ich denke innerlich, du bist hier falscher Platz. Man sollte eigentlich darum gehen, wie kann ich einem anderen dienen, wie kann ich möglichst viel getroffen haben. Und heute geht es nicht mehr, wie viel habe ich getroffen, wie viel Wissen habe ich, sondern was habe ich für eine Titelmühle. Da gibt es sogenannte Titelmühlen. Die schiessen wie Pilz aus dem Boden. Vor ein paar Jahrzehnten noch hat man für ein Masterstudium einen Notendurchschnitt gebraucht von 5,5. Also sehr gut. Heute erlebe ich Leute, die ihren Master machen, die haben dann einmal Prüfungen bestanden für einen Bachelor oder irgendwas bestanden. Es geht genug Schule. Wir haben vor ein paar Jahren jemanden gehabt, der ist bei uns, nach einem halben Jahr haben wir den entlohnt, weil er charakterlich, moralisch, akademisch einfach wirklich, es ist nicht gegangen. Er geht aber, und das ist heute einfach, er geht zur Konkurrenz, und Konkurrenzschule sagt ihm, du bist der geborene Leader. Willkommen bei uns. Das löscht mir ein bisschen ab, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mir wär's lieber, wir könnten in der evangelikalen Szene, wie vor Jahrzehnten, keine akademischen Titel verleihen. Wir müssen das heute, machen das halt so. Mir wär's lieber, es wäre besser für die Christenheit. Stattdessen gibt es heute sogenannte Titelmühlen, die für wenig Geld, nein, für viel Geld, wenig akademische Leistung verlangen. Und man vergisst dabei, dass es gibt eine Titelinflation, es gibt auch eine Inflation von der akademischen Ausbildung. Inflation heisst, es gibt eine Entwertung. Die Ausbildung ist nicht mehr viel wert. Neulich habe ich ein E-Mail bekommen, da hat es geheißen, Bachelor erwerben in der Schweiz. Wo ist das gelandet? In meinem Spam-Ordner. Das heisst, die Algorithmen von meinem Spam-Ordner haben schon erkannt, dass wahrscheinlich der Bachelor in der Schweiz nicht mehr wert ist. Junk. Also dann merke ich, das Dilemma fängt jetzt wieder von vorne an. Also wenn es keine akademischen Titel mehr sind, wie komme ich denn zu Ruhm und Ehre? Ich würde empfehlen, mache einen handwerklichen Beruf und die ganze Welt läuft dahinter nach, weil niemand mehr weiß, wie man einen Schaft herstellt, geschweige denn, wie man irgendwo etwas repariert. Was wollte ich sagen? Wir treiben uns in Depression mit unserem Streben nach Ansehen, nach Ruhm, nach Ehre und nach einem ereignisreichen Leben. Selbst wenn ich Christen zulasse, ist bei uns immer ein kleines Problem, ich muss das immer korrigieren, wenn Christen von ihrer sogenannten Bekehrung reden, dann muss selbst die Bekehrung spektakulär sein. Wenn sie nicht spektakulär ist, dann haben sie später ein Problem mit der Heilsgewissheit. Bin ich wirklich echt Christ? Das Beste ist, du bist mutiert vom Zuhälter zum Pastor. Dann bist du ganz sicher Christ. Aber wenn Leute sind, die sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals nicht an Jesus geglaubt habe. Bin ich noch Christ? So sind wir unterwegs. Wir müssen ein Spektakel haben. Selbst für die alltäglichsten, einfachsten, stinknormalen Handlungen brauchen wir himmlische Blitze und Donnerschläge, die uns bestätigen, das musst du jetzt machen. Tatsächlich ist neulich bei uns eine ältere Dame aufgetaucht. Die hat von unserem Haus hat sie ein Camp, also mit dem Wohnmobil campiert. Und sie kommt und hat gefragt, ob sie einen Müllsack haben kann, also einen Küdersack. Und dann hat sie auch bekommen. Und dann hat sie gesagt, Jesus hat mir heute Morgen befohlen, dass ich mein Wohnmobil aufräume. Echt jetzt? Gewöhnliches Nachdenken, die grauen Zellen ein bisschen anstrengen, das ist viel zu wenig spektakulär. Da muss mindestens ein himmlisches Zeichen vorhanden sein. Eine himmlische Stimme. Und manchmal wünsche ich mir das für unsere Studenten, dass sie ihre Bude mal ausräumen. Das wäre dann wieder gut, denn Jesus ihnen wird das befehlen. Aber das ist etwas anderes. So, aber jetzt fällt das Wichtigste dieser Predigt. Das Allerwichtigste. Du musst nicht spektakulär sein. Du musst nicht besonders aufregend sein. Du musst nicht besonders eindrucksvoll sein. Und auch nicht sensationell. Und schon gar nicht außergewöhnlich. Und auch nicht hervorragend. Um bei Gott wertvoll zu sein. Wir sind das alles. Wenn wir zu Jesus Christus gehören. Jesus Christus ist in jeder Hinsicht absolut außergewöhnlich. Hervorragend. Sensationell. Und so auch du, weil du zusammen mit deinen Geschwistern der Liebe, der Körper von Jesus Christus bildest. Wenn Jesus Christus dich erlöst hat, wenn Gott dich begnadigt hat, dann hast du es nicht nötig, in dieser lärmigen Welt noch mehr Lärm zu machen, damit man dich sieht. Dein Leben ist absolut wertvoll, auch wenn du ein stinknormales Leben führst. Was passiert, wenn man der Gnade von Gott noch etwas hinzufügen will? Es gibt viele Christen, die das versuchen. Sie wissen, ihr Leben aus der Gnade Gottes, aber sie versuchen, etwas beizufügen. Was passiert? Es kommt Stress. Unzufriedenheit, Frust, denn jetzt musst du dich noch mehr anstrengen. Noch außergewöhnlichere Gotteserfahrungen machen. Noch spektakulärere Glaubensschritte erleben. Jeden Tag. Und dann hast du dich selbst, so pumpst du dein Selbstwertgefühl, dein geistliches Selbstwertgefühl auf mit Spektakel. Aber ich kann dir eins garantieren, es wird nie genügen. Es wird nie genügen. Nie. Wer immer auf TikTok und Instagram unterwegs ist, bekommt ja ein Komplex. Mir geht das jedes Mal immer so. Die anderen, die haben so ein aufregendes Leben, die sehen super aus, die sind ständig nur am Reisen, Die feiern immer noch Partys und die haben immer super mega viele Freunde um sich. Die gleiche Zeitschrift, die die außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit in der Schweiz aufzeigt, hat eine Woche später, nur eine Woche später, einen kleinen Artikel gebracht hier mit dieser Überschrift No Filter. Fertig, fake. Das ist eine französische App, wo versucht, all dem, der Selbstdarstellung von diesen Menschen auf TikTok und wo auch immer sie sind, ein Ende zu setzen. Und dann kann man eine App herunterladen. Das App heisst Be Real. Das heisst, sei echt. Wenn du es installierst, bekommst du zu irgendeiner Tageszeit, völlig zufällig ausgewählt, 2 Minuten Zeit, ein Foto zu machen von dir. Das ist zu wenig Zeit, um noch schnell aufs Matterhorn zu jucken. Oder einen schönen Sonnenuntergang zu sehen. Das heisst, man kann zwar sogar mehrere Fotos machen, aber es wird aufgezeichnet. Man sieht, oder mehrmals abgedrückt. Was ist das Resultat von dieser App? Ein Feed voll mit Fotos, mit gewöhnlichen Leuten, an gewöhnlichen Orten, mit einer gewöhnlichen Aktivität. Stinkt normal, langweilig. Aber wisst ihr, was das Gute daran ist? Das löst keine Komplexe aus. Und darauf hat anscheinend Generation Z und Generation Alpha gewartet. Denn Nutzerzahlen sind innerhalb von kurzer Zeit durch die Decke. Und es ist eigentlich doch die grösste Angst von jungen Menschen, und nicht nur von denen, nicht zu genügen. Zu wenig Likes zu bekommen. Sich immer einzureden, ich bin nicht so smart wie der Anger. Ich bin nicht so sportlich wie der Anger. Ich bin nicht so schön wie die anderen. Ich bin nicht so bekannt und ich bin nicht so begabt. Und das macht einen fix und fertig. Guck, wenn du Gottes Gnade begriffen hast, dann kannst du auf all diese Komplexe verzichten. Und einen Haufen Stress dazu. Gott liebt dich unabhängig davon, welche Leistung du erzielst. Und still leben bedeutet jetzt nicht, dass wir uns ins Kloster zurückziehen. Uns abschotten von der Welt. Vielmehr bedeutet es etwas ganz anderes. Es bedeutet, dass du akzeptierst, was zu dir Gott begabt und berufen hat. Das ist das Entscheidende. Wenn du das akzeptierst, dann wirst du dich in deiner Haut, an deinem Platz, absolut wohlfühlen. Denn jetzt musst du dich nicht mehr darauf konzentrieren, möglichst laut und auffallend und schrill und bunt zu sein, um dein Selbstwertgefühl irgendwie aufzupeppen. Herzensruhe. Lebensruhe ist ein Nebenprodukt von Zufriedenheit. Und Zufriedenheit kann nur aus dieser Freiheit kommen, die Gott schenkt. Und wisst ihr, was wirkliche Freiheit bedeutet? Die absolute Freiheit ist, ich muss niemandem irgendetwas noch beweisen. Du kannst heute, jetzt damit anfangen. Greif nicht nach Sternen, die für dich unerreichbar sind, sondern sei wohlig zufrieden mit dem, was Gott dir geschenkt hat und was zu dir Gott begabt hat. Wenn Gott ja will, dass du eine weltbekannte Schriftstellerin wirst, ein Top-Koch, der die ganze Welt kennt, ein Politiker, okay, wunderbar, Halleluja, dann ist es deine Berufung. Aber wenn Gott will, dass du eine Tätigkeit ausübst, die nicht die ganze Welt kennt, als Schreiner, als Programmierer, als Erzieherin, dann genauso. Halleluja. Denn was ist geistlicher? Was ist geistlicher? Für die Armen zu kochen, Möbel zu bauen, WC zu reinigen, einen Sonnenaufgang zu malen oder am Sonntagmorgen, nicht, keine Beleidigung für euch, aber ich muss es bringen, oder am Sonntagmorgen den Worship zu leiten. Viele Christen sagen mir, supergeistlich, Worship leiten. Das ist arrogant. Das ist herablassend, das ist unzulässig. Gott beruft unterschiedliche Leute, unterschiedliche Berufe und Dienste. Also es ist Gott, der beruft. Es ist seine souveräne Berufung. Es gibt keine Hierarchie in den Dienst und in den Berufen. Wir alle sind zu einem berufen, das Kreuz auf uns zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Und du kannst sicher sein, dass die Nachfolge bei jedem von uns anders aussieht. Und wer das nicht akzeptiert, der kann fürchterlich gnadenlos werden. Fürchterlich gnadenlos. Das ist jetzt auch nicht, das bringe ich als Beispiel, Simon, nicht beleidigt sein. Das ist noch nicht bei euch, dass das passiert. Da schleppt sich eine Pflegefachfrau nach 15-stündigem Schicht aus dem Bett und besucht den Gottesdienst. Dann kommt der nette Pfarrer und sagt, jawohl, schön, aber ich sehe dich eigentlich nur im Gottesdienst, sonst sehe ich dich nie in irgendeinem Dienst in unserer Gemeinde. Könntest du dich nicht noch irgendwie in einem kirchlichen Dienst auch noch engagieren? Die Frau fühlt sich wahrscheinlich schuldig. Der Pastor muss sich nicht schuldig fühlen. Warum nicht? Er muss sich nicht schuldig fühlen, dass er in den letzten Wochen nicht sich um die Kranken von der Stadt gekümmert hat. Denn das ist nicht seine Berufung. Aber es ist die Berufung von der Pflegefachfrau, sich um die Kranken im Spital zu kümmern. Versteht ihr? Ich hoffe, ihr versteht mich. Wir müssen die Welt nicht retten. Das tut Gott. Das entlastet man schon heftig. Wir müssen die Welt noch nicht einmal verändern, krampfhaft verändern. Sondern müssen, sagt der Paulus, etwas ganz Simples machen, etwas ganz Alltägliches. Nämlich unsere Identität in Jesus Christus leben, wo wir gerade sind. Und zwar in allen möglichen Arten, wie Gott uns berufen hat. Sei das, dass wir putzen, sei das, dass wir Blumen gießen, sei das, dass wir in der Schule sind oder in der Werkbank stehen oder was auch immer. Man sagt ja oft, es stimmt, viele gewöhnliche Menschen durch ihre gewöhnliche Berufung außergewöhnliche Wirkung erzielen. Und da haben wir es schon wieder. Das Außergewöhnliche muss sein, Spektakel muss sein. Es ist genauso wahr, dass ein gewöhnliches Leben eine gewöhnliche Wirkung hat, aber das muss dich nicht zum Komplex führen. Eine gewöhnliche Wirkung ist vor Gott genommen, wunderbar, perfekt. Denn Gott hat dich dazu berufen. Du brauchst nicht etwas Grosses, Spektakuläres zu machen, wenn etwas Kleines dran ist in diesem Moment. Von einem Dieb verlangt der Paulus, im Epheser 4, 28 könnt ihr das nachlesen, von einem Dieb verlangt der Paulus nicht, so, jetzt bist du kein Dieb mehr, jetzt gehst du nicht mehr klauen, aber jetzt wirst du ein Mensch oder du wirst ein weltbekannter Evangelist. Verlangt der Paulus nicht. Sondern er verlangt von den Dieben, dass sie jetzt anfangen zu arbeiten und nicht mehr auf andere angewiesen sind, beziehungsweise von anderen das Geld klauen. Und genau das Gleiche lesen wir in unserem Text hier. Genau das Gleiche. Er verlangt nicht von dir, dass er etwas außergewöhnlich Spektakuläres macht. Er verlangt einzig und allein Vorbild zu sein. Die Nächsten lieben. Die Geschwister in der Gemeinde zu lieben. Und auf niemanden angewiesen zu sein. Ganz normal den Alltagstramp können zu bewältigen. Und wenn ich mir überlege, wo von dieser Welt hängt nicht von historischen Taten ab. Dass es dir und mir heute Morgen gut geht, ist zum allergrössten Teil denen zu verdanken, die treu ein Verborgenes- und Bescheidungsleben leben. Ihre Namen findest du nicht auf Wikipedia. Und ihre Gräber werden nie besucht. Es gibt ja den wirklich dummen christlichen Spruch mittlerweile. Also ich kann ihn nicht mehr hören. Lebe deinen Traum. Das ist eine Lebenslüge. Erstens, du kannst nicht die Träume leben. Stimmt einfach nicht. dann greifen Menschen nach Sternen, sie werden sie nie erreichen und sie sind fürchterlich depressiv am Schluss, sie sind frustriert, sie kommen nie nachher. Es stimmt auch theologisch gesehen, lebe deinen Traum, lebe deinen Traum. Ich hoffe, ihr betet auch regelmässig in mir als Kirche, das Vaterunser, und dort steht, dein Wille geschehe. Meine Vision, mein Traum, nein, der ist nicht perfekt. Gottes Wille soll geschehen. Leb deine Berufung, wäre richtig. Leb deine Berufung von Gott. Gottes Wille soll geschehen in deinem Leben. Deine Berufung als Mutter oder als Vater. Deine Berufung am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Sei ein Vorbild in der Kirche, in der Gesellschaft. Und das genügt. Das nimmt dein enorm Last weg. Du bist ein geliebtes, begnadigtes Kind von Gott. Mehr braucht es nicht. Sobald du dort etwas zufügen willst, kommst du in Stress. Ich bete mit uns. Treuer Vater, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Du hast nicht vor, unsere Stress hineinzubringen. Du hast nie gedacht, dass wir in einen evangelikalen Aktivismus hineingeraten. Und wir unser Selbstwert, unser geistliches Selbstwertgefühl müssen aufpeppen mit viel Action und mit viel Pomp und Gloria. Sondern du hast uns einen einfachen Auftrag gegeben. Einfach dort zu leben, wo wir von dir berufen sind. Dir treu zu sein und ein Vorbild zu sein. Ich bitte dich auch für hier, für die Gemeinde, dass es gelingt, dass jedes Einzelne hier ein- und ausgeht, der heute zugelassen hat, das lebt, verstanden hat, wir sind begnadigte Kinder von dir. Und wir müssen einfach nur das leben, was du ausberufen hast. Danke, dass du uns Gnade zuschenkst. Und Gelingen dazu schenkst und dass du uns bewahrst von allen Komplexen, von all dem Stress. Amen.